Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Und Michael, du bist ja aus einer Generation, genau wie ich, wir wurden ja beide noch gemustert. Wir haben vom Bund, von der Bundeswehr einen Musterungsbescheid bekommen und mussten uns dann melden. Bist du gemustert worden und wenn ja, wofür hast du dich entschieden?
Also ich bin tatsächlich gemustert worden und ich habe Zivildienst gemacht.
Du hast Zivildienst gemacht? Wo hast du Zivildienst gemacht?
Bei der Stiftung Hospital war so eine Jugendhilfeeinrichtung.
Okay. Genau. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an diese Zeit, würdest du sagen, das hat dir auf jeden Fall was gebracht und es war gut, dass du das machen musstest oder ja, nervt es dich und es ist für dich ein verlorenes Jahr gewesen?
Ja, also ich meine, man nimmt ja überall, egal wo man ist, immer was mit, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, schneller studieren zu können, wenn ich ehrlich bin.
Okay, ich habe das tatsächlich genau so gemacht. Ich wurde zwar gemustert, habe den Bescheid bekommen, hatte dann aber ein nettes Schreiben von meinem Arzt gehabt und ja, musste gar nichts machen, wurde ausgemustert und bin um das Jahr rumgekommen. Ich habe dann aber später tatsächlich noch einen Freiwilligendienst gemacht, nämlich nach dem Masterstudium habe ich einen Freiwilligendienst gemacht, war ein Jahr lang in Kolumbien und das war wirklich ein spannendes Jahr, das ich auch echt nicht bereue. Also Wehrdienst, wir mussten zumindest zur Musterung und dann irgendwas machen. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Es gibt aber immer noch eine große Debatte, ob denn ein ja, Gesellschaftsjahr wieder eingeführt werden sollte, verpflichtend oder nicht, ist die große Frage. Und ich habe mit jemandem darüber gesprochen, nämlich mit Dr. Rabea Haas, denn sie hat an einer Studie mitgearbeitet, wo untersucht wird, wie denn ein Gesellschaftsjahr aussehen könnte und hat da unter anderem auch geguckt, wie sieht es in anderen Ländern aus. In Frankreich zum Beispiel ist das Ganze sehr eng an die Schule gebunden, also da gibt es zum Beispiel eine Gesellschaftswoche innerhalb der Schulzeit, wo man dann eine Woche im Rahmen der Schule irgendwo mal tätig sein muss. Finde ich total spannendes Konzept. Und ja, was sie in dieser Studie herausgefunden hat, was sie untersucht hat und was auch andere Länder machen, das hört ihr jetzt Dr. Rabea Haas zum Thema Gesellschaftsjahr. Dann freue ich mich ganz herzlich, mir über Zoom zugeschaltet begrüßen zu dürfen Dr. Rabea Haas von der Hertie-Stiftung. Hallo, schön, dass Sie nochmal sich die Zeit nehmen, mit uns über das Thema Gesellschaftsjahr zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Ja, Frau Haas, bevor wir über die Studie, die Sie mit der Hertie-Stiftung durchgeführt haben, sprechen, mal ganz kurz nochmal zu Ihnen persönlich. Sie haben nämlich auch eine sehr, sehr interessante Dissertation geschrieben, die sich auch tatsächlich so in Großen mit dem Thema Gesellschaftsjahr und Pflichtdienst beschäftigt. Sie haben über die Wehrpflicht Ihre Promotion geschrieben und zwar über die freiwillige Wehrpflicht. Das heißt, Sie waren kurz nach dem Ende der Wehrpflicht, haben Sie angefangen, Ihre Dissertation zu schreiben. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, worüber genau Sie geschrieben haben und was Sie da festgestellt haben.
Genau, ich habe in der Soziologie in Frankfurt am Main promoviert und habe mir ein organisationssoziologisches Thema rausgesucht zur Aussetzung der Wehrpflicht. Und meine Fragestellung war damals, wie geht eine Organisation wie die Bundeswehr damit um, dass sie es nun mit Freiwilligen zu tun hat, anstatt mit Pflichtdienstleistenden? Was muss sich da in der Organisation anpassen, sowohl kulturell als auch vielleicht von Prozessen und Abläufen her? Und von der Vorgehensweise habe ich in einer qualitativen Arbeit über ein Jahr lang freiwillig Wehrdienstleistende begleitet und zu drei Zeitpunkten während ihres Wehrdienstes qualitativ interviewt und diese Interviews ausgewertet und mir damit auch die unterschiedlichen Motivlagen erschlossen. Und dabei hat sich auch herausgestellt, dass es so unterschiedliche Typen auch von freiwillig Wehrdienstleistenden gibt, was wir auch aus den zivilen Freiwilligendiensten kennen, dass ja je nach Motivationslage eben auch so da unterschiedliche Menschen und Typen landen und das war auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit und von dem her befasst ich mich eigentlich schon sehr lange mit dem Thema Freiwilligendienste, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich.
Also das klingt ja tatsächlich spannend. Das heißt, im Moment, wenn wir uns ja mal die gesellschaftlichen Diskussionen angucken, sind wir in einer Diskussion, wo überlegt wird, vom Freiwilligen zum Verpflichtenden wieder zu gehen. Also so ganz grob zusammengefasst. Und Sie haben aber Ihre Promotion zu einer Zeit angefangen und da geforscht, als es genau umgekehrt war, als vom Verpflichtenden in den Freiwilligendienst übergegangen ist. Was haben Sie denn festgestellt? Also wie war denn die Motivation? Also haben Sie auch denn mit noch alten Wehrpflicht Leistenden, die also wirklich die Pflicht, den Pflichtdienst getan haben? Haben Sie mit denen auch gesprochen und konnten Sie da auch Unterschiede feststellen?
Ich habe tatsächlich nur noch mit den Freiwilligwehrdienstleistenden gesprochen und habe dort aber einfach festgestellt, dass der Dienst auch so für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt wird. Ne? Die einen hatten schon länger auch damit geliebäugelt, eine berufliche Laufbahn in der Bundeswehr einzuschlagen und haben den Dienst eher nochmal so als Testphase genutzt. Andere haben tatsächlich noch gedacht, dass sie ohnehin eingezogen werden, weil die Aussetzung kam ja damals relativ plötzlich. Und haben uns gesagt, ach, das Jahr hatte ich ohnehin schon eingeplant, das nehme ich jetzt einfach noch mit. Dann für viele war es auch einfach ein ganz allgemeines Orientierungsjahr. Und das sehen wir ja in allen freiwilligen Diensten, dass es sich gerade für Schulabsolventinnen und Schulabsolventen oft anbietet, sich in so einem Jahr einfach nochmal praktisch auszuprobieren und auch zu gucken, wo liegen meine Neigungen, wo liegen meine Fähigkeiten, was will ich später machen und es auch einfach nochmal bewusst für sich selbst zu nutzen, um zum einen Kompetenzen zu erwerben und zum anderen aber eben auch nochmal zu gucken, wo soll gerade auch die berufliche Reise dann hingehen und wie soll es weitergehen, Studium, ja, nein, in welche Richtung und so weiter. Und diese Typen hat man dort auch alle gefunden. Und dann gab es aber auch noch starke Differenzierungen, wie die Personen auch so, ja, auch die Bundeswehr als Organisation wahrgenommen hat. Ne? Das war dann so eine breite, das breite Spektrum von freiwillig Wehrdienstleistenden, denen war der Dienst dann eigentlich zu lasch. Die haben gesagt, ach, seitdem hier alles freiwillig ist und die Leute jederzeit gehen können, werden aber zwei Augen zugedrückt und ist ja eigentlich gar nicht mehr das, was ich will. Und mein Ziel ist ja schon auch richtig gut ausgebildeter Soldat, Soldatin zu werden. Ein Auslandseinsatz ist für mich auch ganz wichtig und gehört dazu, um auch sozusagen so richtig in den Soldatenberuf reinzuwachsen und alle Aspekte mitzunehmen. Und andere haben so gesagt, na, ich habe das jetzt eher gewählt, weil ist besser bezahlt als ein ziviler Freiwilligendienst und Kaserne bei mir ums Eck oder Papa hat auch schon Wehrdienst gemacht, das gehört so ein bisschen zur Familie, gehört vielleicht auch so ein bisschen zu einem Männlichkeitsritus, auch das habe ich gerade von männlichen Soldaten immer wieder gehört. Und auch ein ganz interessanter Aspekt, der sich oft durchgezogen hat, war so, ja, ich habe die Annahme, dass ich bei der Bundeswehr sehr viel Disziplin und Ordnung lerne, das ist was, das fehlt mir so in meinem Leben, habe ich bisher nicht so mitgenommen. Und es tut mir bestimmt mal ganz gut und davon werde ich mein ganzes restliches Leben profitieren. Deswegen gehe ich jetzt mal bewusst durch diese auch eher harte Schule, um dann in meinen weiteren beruflichen und privaten Lebensstationen davon zu profitieren. Und da gab es eben auch so ganz unterschiedliche Motivlagen und dementsprechend war es für die Bundeswehr dann auch gar nicht so einfach, diese sehr unterschiedlichen Charaktere sozusagen auch in ein Modell zu bringen, dass ne, auch diejenigen, die jetzt nicht so mit der ganz harten Motivation kommen, immer noch gut mitnimmt und die dann nicht nach 4 Tagen Grundausbildung sagen, ah nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich bin wieder weg. Und gleichzeitig aber natürlich noch den Ansprüchen der Organisation und auch denjenigen gerecht wird, die da mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit oder auch schon so einem Langfristplan möglichst schnell vielleicht auch in eine Eliteeinheit zu kommen und best ausgebildet ein ganz bestimmtes Soldatenbild auch erfüllen zu können, da ja irgendwie auch gerecht zu werden.
Ja, wenn Sie jetzt, das wäre jetzt meine letzte Frage zu Ihrer Dissertation, danach wollen wir dann wirklich über diese Studie sprechen. Wenn Sie sagen, da waren unterschiedliche Motivationen dabei, aber war das nicht vorher bei der Wehrpflicht sogar noch schlimmer, diese unterschiedlichen Motivationen? Weil da war es ja verpflichtend, ich musste ja dahin gehen. Also klar waren da auch welche dabei, die gesagt haben, jawohl, ich nehme das jetzt auch als Chance und das wollte ich sowieso machen. Oder ich gehe dahin, weil, warum auch immer, ich unbedingt mal Fallschirm springen möchte, gibt's ja alles. Aber da waren sicherlich auch ganz viele dabei, die gesagt haben, naja gut, Zivildienst ist nichts für mich, dann mache ich das halt jetzt. Aber so richtig Lust habe ich eigentlich keine drauf. Also waren diese unterschiedlichen Motivationen nicht während der Wehrpflicht sogar noch breiter gefasst als dann freiwillig, die ja zumindest sagen, okay, ich mache das bewusst und entscheide mich freiwillig dafür.
Also es gibt meines Wissens nach keine Studie, die mit meiner 1:1 vergleichbar wäre, so dass man das jetzt unmittelbar umlegen kann. Mit Sicherheit gab es da auch unterschiedliche Motivationslagen. Der große Unterschied war jedoch für die Bundeswehr als Organisation, und ich hatte ja auch immer eben diese organisationssoziologische Perspektive auf das Thema, dass sie auch diese individuellen Bedürfnisse oder Motivlagen nicht so explizit eingehen musste, weil die Leute mussten ja da sein und auch da bleiben und hatten jetzt nicht so die Option, wie im Freiwilligen Wehrdienst jederzeit zu gehen. Im Freiwilligen Wehrdienst haben die Soldatinnen und Soldaten in den ersten 6 Monaten einfach das Recht, jederzeit zu kündigen, und zwar mehr oder weniger fristlos. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, weil eine gewisse Planbarkeit und eben auch ein Zufriedenstellen derjenigen, die da freiwillig kommen, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wie wenn ich es mit Pflichtdienstleistern zu tun habe, mit denen ich ja auch so im Ton und im Umgang nochmal ganz anders umgehen kann und nicht so den hohen Anspruch habe, sie dringend binden zu müssen, weil für die Zeit, in der sie verpflichtend da sind, habe ich sie ohnehin zur Verfügung und danach, ja, bleiben die einen, die anderen nicht.
Also wir merken aber jetzt schon, es ist ein sehr komplexes Feld. Allein wenn man sich die Motivation ansieht zwischen einem Pflichtdienst und einem Freiwilligendienst. Jetzt schauen wir aber mal auf die Studie, die die Hertie-Stiftung in Auftrag gegeben hat und bei der Sie mitgewirkt haben. Es war eine Machbarkeitsstudie zum Gesellschaftsdienst in Deutschland und in Europa. Was genau haben Sie denn dort untersucht?
Ja, wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, wie müsste denn so ein Dienst aussehen, dass er wirkungsvoll ist. Und dafür haben wir zuerst mal festgelegt, was wäre denn für uns überhaupt ein wirkungsvoller Dienst. Und da haben wir gesagt, es wäre erstrebenswert, dass möglichst viele junge Menschen aus unterschiedlichen Lebenslagen und aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus daran teilnehmen. Und dass der Dienst auch auf 2 ineinandergreifenden Ebenen wirkt. Dass zum einen die Dienstleistenden selbst für sich aus der Zeit was mitnehmen, indem sie sich weiterbilden, Kompetenzen erwerben, eine Selbstwirksamkeit in unserem demokratischen System erfahren, aber gleichzeitig auch Aufgaben verrichten, die für uns als Gesamtgesellschaft und fürs Gemeinwesen einen Unterschied machen. Also es soll ja kein Dienst zum Selbstzweck sein, sondern tatsächlich eben auch Wirkung entfalten. Und wir haben auch gesagt, wenn so ein Dienst eingeführt wird, und da steht die Frage Pflicht oder Freiwilligkeit tatsächlich hinten an, ist es auch wirklich wichtig, dass wir das auch nachhalten und gucken, dass diese Wirkungen eintreffen und zum Beispiel uns auch an erprobten Modellen orientieren und sagen, Mensch, da gibt's ein gutes Beispiel, das hat in Frankreich schon funktioniert, oder da haben wir aus einem anderen Themenfeld in Deutschland gute Erfahrungen gemacht, das können wir übertragen, so dass wir da dann auch bei so einem großen gesamtgesellschaftlichen Projekt tatsächlich in Iterationen und mit ja einer guten Wirkungsorientierung was entwickeln und nicht einfach ins Blaue hinein, so dann, ach, das hört sich gut an, machen wir mal so und gucken, was bei rauskommt. Dafür ist die Sache einfach zu groß für alle Beteiligten.
Ja. Bevor wir das Stichwort andere Länder auch nochmal aufgreifen, Sie haben Frankreich ja eben genannt, erst nochmal auf die Frage nach einem wirkungsvollen Dienst. Sie haben sich angeguckt, wie könnte so ein Dienst aussehen? Wir haben in Deutschland ja verschiedene Dienste. Wir haben das Freiwillige Ökologische Jahr, das Freiwillige Soziale Jahr, wir haben die Buftis, den Freiwilligen Wehrdienst. Wo besteht denn der Unterschied zwischen den Diensten, die wir jetzt in Deutschland schon haben, und dem, was Sie sich angeguckt haben? Haben Sie das erstmal völlig ausgeblendet, was es schon gibt in Deutschland, oder haben Sie darauf aufgebaut?
Das haben wir ganz und gar nicht ausgeblendet, weil wir haben in Deutschland ja auch im europäischen Vergleich ein hervorragendes System, auch mit ungefähr 100.000 Dienstleistenden im Jahr in diesen unterschiedlichen Formaten, die Sie gerade angesprochen haben, und die entfalten eine große Wirkung. Mhm. Die haben aber auch ein sehr klares Qualitätsmanagement. Die haben auch sehr klare Vorgaben, dass es Lern- und Orientierungsdienste sind für die jungen Menschen mit einer pädagogischen Begleitung, mit einem pädagogischen Gesamtkonzept. Und auch die Einsatzstellen werden hinsichtlich ihrer Tätigkeiten überprüft. Und da gibt es ganz klare Vorgaben, was können Freiwillige auch ohne Ausbildung leisten. Wie werden sie an ihre Aufgaben herangeführt, welche grundlegenden Ausbildungseinheiten brauchen sie vielleicht zu Beginn, wenn sie beispielsweise mit Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung arbeiten oder in der Altenpflege oder mit Kindern, dass sie dort auch gut geschult dann an ihre Aufgaben gehen können und zum einen für sich was mitnehmen, aber gleichzeitig auch dann in diesem Format nicht überfordert werden. Und das sind eben genau solche Aspekte, von denen wir sagen, auch wenn wir den Dienst jetzt größer denken und ausbauen, das sind so Aspekte, müssen wir unbedingt beibehalten, vielleicht sogar an manchen Stellen noch genauer hingucken, gerade was die Arbeitsmarktneutralität angeht, nochmal genau überlegen, wo wo können wir denn junge Menschen gerade einsetzen, gerade wenn wir das Modell auch breiter denken, vielleicht auch mehr Absolventinnen und Absolventen haben, die noch nicht volljährig sind zum Zeit des Dienstbeginns. Da muss man auch nochmal gut drauf gucken, wie wir diese Menschen gut in so ein System integrieren können. Und das sind genau solche Aspekte, auf die wir eben verweisen, wenn wir sagen, na, man muss sich schon auch überlegen, wie das System gut funktionieren kann.
Jetzt haben Sie ja trotzdem davon gesprochen, Sie haben versucht, in dieser Studie einen wirkungsvollen Dienst zu erfassen. Jetzt frage ich mal umgekehrt, sehen Sie das aktuelle System, so wie es ist, nicht als wirkungsvoll? Und die Anschlussfrage wäre, was müsste sich denn dann ändern, dass er wirkungsvoll wäre?
Ganz und gar nicht. Also die Dienste jetzt, ich würde mal sagen, zumindest im zivilen Bereich, die sind durchaus wirkungsvoll. Bei den freiwillig Wehrdienstleistern in der Bundeswehr haben wir tatsächlich, würde ich es ein bisschen differenzierter betrachten. Der freiwillige Wehrdienst ist für die Bundeswehr selbst ein sehr gutes Instrument, um Nachwuchs zu rekrutieren und dafür auch ein wichtiges. Aber es gibt schon auch einen Prozentsatz an freiwillig Wehrdienstleistenden, die insbesondere sich nur so für 6 bis 9 Monate verpflichten und dann nach ihrer Grundausbildung sagen, naja, so eine richtige Aufgabe gibt's hier für mich nicht. Ich sitze schon sehr viel meine Zeit ab, weil die Bundeswehr dann auch klar sagt, na, wenn sie schon merkt, die Leute wollen langfristig nicht in der Bundeswehr bleiben, in der kurzen Zeit können die Leute auch gar nicht so gut qualifizieren und ausbilden, dass sie die richtig sinnvoll einsetzen können. Da gibt's schon mal hier und da ganz gute Aufgaben, aber ist dann auch mal schwer zu planen, weil dann gibt's Abbrecher, dann gibt's mal in einem Quartal auf einmal 500 oder 1000 mehr junge Freiwillige. Und für die dann so ad hoc gute Einsatzstellen zu finden, an denen sie wirklich einen spürbaren Beitrag leisten, das ist auch gar nicht so einfach. Und das ist genau das, wo wir auch im Zivilen sozusagen davor warnen wollen, ne? Wenn wir dann so Forderungen hören von dem Pflichtdienst und wir sprechen jetzt momentan von 100.000 jungen Freiwilligen, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt plötzlich in sehr kurzer Zeit ein kompletter Jahrgang einen Dienst absolvieren sollte, dann haben wir da ganz andere Zahlen. Dann müssen wir von 700 bis 800.000 jungen Menschen pro Jahr ausgehen. Und dann werden wir nämlich genau diese Frage haben. Wo haben wir denn überhaupt Einsatzstellen, wo wir sie sinnvoll einsetzen können? Wo haben wir denn überhaupt genug Kapazitäten, um diese jungen Leute ordentlich zu begleiten, um sie erstmal zu Beginn ihres Dienstes rudimentär auszubilden für ihre Aufgaben? Und genau das ist die Frage, die wir stellen und wo wir sagen, wir brauchen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht über die Frage Pflicht oder freiwillig diskutieren, sondern wir müssen erstmal gucken, wie viel sinnvolle Plätze können wir überhaupt schaffen? Wie sehen diese Plätze aus? Sind das Vollzeitplätze? Brauchen wir die Leute dann mindestens für ein Jahr, dass es sozusagen überhaupt lohnt, dass die in so eine Ausbildung gehen und dann auch Wirkung entfalten können? Oder sagen wir, nee, wir brauchen eigentlich ganz andere Modelle, so wie es der Katastrophenschutz und Zivilschutz schon lange fordert, dass sie sagen, wir brauchen eigentlich auch ein Dienstmodell, wo wir Leute in Teilzeit dafür über 3-4 Jahre haben, weil wir haben ganz viele Einsatzstellen, die werden rein ehrenamtlich bespielt, da können wir niemanden gebrauchen, der 40 Stunden, 5 Tage oder gar 7 Tage die Woche da ist. Da brauchen wir eher mal punktuell 10 Stunden hier wen, dann in der nächsten Woche vielleicht 3 Stunden dort Unterstützung. Und dafür brauchen wir aber Leute, die auch Lust haben, dann zum Beispiel über 3, 4, 5 Jahre sich sukzessive weiterzubilden und immer dann, wenn sie gebraucht werden, auch zum System beizutragen.
Haben Sie denn in Ihrer Studie auch Antworten auf diese Frage? Also was ist das perfekte Modell? Was müsste man denn ändern? Wie kann man es attraktiver machen und gleichzeitig auch wirkungsvoller? Haben Sie darauf Antworten gefunden oder haben Sie nur beschrieben und grobe Möglichkeiten aufgezeigt?
Teils haben wir eben schon Antworten gefunden. Also das eine, was ich gerade schon angesprochen habe, ist eben so eine Flexibilisierung. Und was uns eben auch bewusst sein muss, wenn wir jetzt einfach das Ziel verfolgen, auch mehr junge Leute, die ja durchaus auch eine große Bereitschaft haben, auch jetzt schon freiwillig einen solchen Dienst zu leisten, dass wir das System eben stückweit und behutsam ausbauen und uns eben immer so diese Fragen stellen, wie, was muss begleitend sozusagen mitwachsen, auch an Struktur, damit es dann in der Gesamtheit passt. Und ein Punkt, den wir auf jeden Fall betonen, ist, dass wir diese Lern- und Orientierungskomponente, die wir aus den zivilen Diensten kennen, unbedingt beibehalten sollten, weil die hat sich einfach bewährt und hat auch nachweislich positive Auswirkungen auf die Dienstleistenden selbst. Dann aber, wie gesagt, gleichzeitig auch diese Flexibilisierung, die auch dazu beitragen würde, auch Menschen in anderen Lebenslagen zu bekommen, weil momentan haben wir ja gerade in den zivilen Freiwilligendiensten schon überproportional viele Abiturientinnen und Abiturienten, was aber natürlich auch daran liegt, dass es sich für diese Schulart besonders gut eignet, zum Gap Year einzubauen, dann zwischen dem Studium. Zum einen sind die dann schon volljährig und diese Orientierung macht gerade für so ein Lebensmodell natürlich mehr Sinn als nach einer Ausbildung, in der ich ja schon den ersten beruflichen Abschluss habe und meistens schon an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben stehe. Und momentan gibt es einfach keine adäquaten Dienstmodelle, die ich beispielsweise auch noch gut neben einer Ausbildung absolvieren könnte oder neben einer Abendschule, wenn ich noch einen Schulabschluss nachhole und Ähnliches. Und das ist zum Beispiel ein solcher Ansatz.
Mhm. Jetzt frage ich aber trotzdem nochmal, wenn ich mir überlege, okay, es geht darum, dass man etwas für sich selbst auch mitnimmt, dass man sich auch irgendwo orientiert. Warum brauchen wir denn dafür einen Dienst an der Gesellschaft, was ja den Staat durchaus auch was kostet, mit im Moment Zuschüssen für Buftis oder FSJler, man muss die Plätze schaffen, man muss die Institutionen so ein bisschen unterstützen, die Lehrangebote. Warum brauchen wir so einen Dienst? Warum reichen da nicht Praktikas?
Ja, deswegen haben wir auch gesagt, dass es eben genau diese Wirkung auf zwei Ebenen braucht. Und wir hören insbesondere auch von den Einsatzstellen, dass die Dienstleistungen, die sie jetzt auch im FSJ, im FÖJ und so weiter haben, einfach schon auch ganz wertvolle Impulse in der Organisation setzen und tatsächlich ja auch Aufgaben übernehmen, die sonst auch einfach liegen bleiben würden. Also das ist schon so eine, es soll so eine Win-Win-Situation sein und die muss es auch bleiben. Sonst würde ihr Argument natürlich auch ziehen. Und gleichzeitig müssen wir uns als Gesellschaft natürlich auch mal fragen, was verbinden wir mit so einem Dienstgedanken? Ne? Wenn wir uns die mediale Debatte angucken, da kommen ganz unterschiedliche Argumente. Und auch das, glaube ich, gilt es einfach nochmal zu schärfen und sich bewusst zu sein, was kann so ein Dienst leisten? Und wenn ja, wie muss er ausgestaltet sein? Also beispielsweise, wenn wir das Argument hören, so ein Dienst soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken, müssen wir schon auch sehr genau hingucken, wie realistisch solche Hoffnungen und Annahmen sind, weil es sind am Ende unqualifizierte junge Menschen, die auch noch Anleitung brauchen und auch wieder auf der anderen Seite quasi eine gewisse Ressource in Anspruch nehmen. Mhm. Und in einem System, an dem es am nötigsten und an wirklich qualifizierten Fachkräften mangelt, wahrscheinlich eher untergehen, als die Lust haben und sagen, Mensch, da finde ich jetzt meine Erfüllung und bleib dann auch über den Dienst hinaus in dem Bereich und entscheide mich dort für eine Ausbildung oder eben eine berufliche Laufbahn. Und gleichzeitig hört man dann auch wieder so Annahmen oder den Wunsch, Deutschland muss als Gesellschaft auch resilienter werden, gerade in Krisensituationen. Es kommen eben so Beispiele wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, die man mit auch einem Pflichtdienst anders hätte bewältigen können. Und auch da muss man eben genau hingucken, wer würde denn in so einem Moment zur Verfügung stehen? Wie sind die Leute qualifiziert? Wie können wir sie da gut einsetzen? Oder was braucht es auch, wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass wir als Gesamtbevölkerung resilienter werden müssen? Ist es dann eben Dienst nur für junge Leute oder brauchen wir dann ein ganz anderes Format, das verpflichtend alle regelmäßig durch einen Erste-Hilfe-Kurs und durch eine kleine Wie verhalte ich mich im Stromausfall-Schulung schickt? Und es sind einfach ganz unterschiedliche Dinge, die man einfach auch nicht vermischen darf und wo man, glaube ich, nochmal gut hingucken muss, was wollen wir erreichen, was können wir mit dem Dienst gut erreichen und wo hat er auch seine Grenzen? Und ich glaube, ein ganz schönes Beispiel dafür, wenn ich das noch anschließen darf, ist, wenn wir mal über die Ländergrenzen gucken, tatsächlich Schweden. Weil Schweden hat nach der Aussetzung der Wehrpflicht diese nach ein paar Jahren wieder eingeführt und hatte aber einen ganz konkreten Grund, das zu tun und ein ganz konkretes Ziel. Schweden hat gesagt, wir erreichen es momentan nicht, genug fähige Leute für unsere Armee zu gewinnen. Und unsere Armee ist einfach richtig wichtig. Mhm. Die haben damals schon gemerkt, dass sich auch die globale Lage gerade hinsichtlich auch der NATO-Ostgrenzen zuspitzt und waren dann natürlich auch unmittelbar betroffen und haben gesagt, das können wir uns in unserer auch geopolitischen Lage nicht erlauben. Wir brauchen die besten Kräfte für unsere Armee. Und deswegen führen wir die Wehrpflicht wieder ein, erweitern sie auch auf die Frauen und muss dann einfach quasi alle, also es werden alle Jugendlichen mit 18 angeschrieben, die müssen so eine Art Vorabmusterung machen, indem sie einen Online-Fragebogen ausfüllen zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Interessen und so weiter. Daraus werden dann ein paar gezogen, die auch nochmal physisch gemustert werden. Und am Ende werden 4-5% wirklich eingezogen für den verpflichtenden Dienst. Und das sind dann aber Leute, die auch eine hohe Motivation mitbringen und auch vom Skillset sehr gut zu dem passen, was die Armee braucht. Und seither hat die Armee ihr Rekrutierungsproblem gut gelöst, hat eben so schöne Nebeneffekte, dass sich die ganze Bevölkerung zu einem Zeitpunkt X einfach auch mal mit dem Verteidigungssystem des eigenen Landes auseinandersetzen muss, einfach mal drüber nachdenken muss, auch die ganzen Karriereoptionen bei diesem Arbeitgeber kennenlernt und das reicht schon aus. Ne? Da braucht es dann gar keine 100% Verpflichtung und kein alle müssen. Und trotzdem ist es als Pflichtdienst deklariert, aber in der Umsetzung und Abstufung was ganz anderes als das, woran wir jetzt so denken würden, wenn wir über einen Pflichtdienst oder ein Pflichtmodell sprechen.
Also eine ganz, ganz andere Idee. Und was Sie vorhin gesagt haben, das fand ich auch spannend, diese Pflichtdienst dann nicht nur für Jugendliche mit 18 nach der Schule, sondern so wirklich so ein Pflichtdienst für alle. Und dass man vielleicht alle paar Jahre mal so eine Musterung oder so ein Bescheid bekommt, man soll doch bitte einen Freiwilligendienst machen, finde ich, oder einen Wehrdienst oder was auch immer, finde ich einen interessanten Gedanken. Sie hatten jetzt Schweden angesprochen und ganz am Anfang hatten Sie auch schon Frankreich genannt. Was machen denn unsere Nachbarn im Westen? Was machen die denn in puncto Freiwilligendienst oder Pflichtdienst? Gibt es dort das dort auch und wenn ja, wie sieht das aus oder wo sind die Unterschiede zu Deutschland?
In Frankreich gibt es auch schon ganz lange so was Ähnliches wie ein freiwilliges soziales Jahr. Mhm. Frankreich beteiligt sich da auch sehr aktiv an den europäischen Programmen. Diese Programme sind aber zahlenmäßig eher, also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, deutlich kleiner als in Deutschland. Frankreich hat aber vor ein paar Jahren einen zusätzlichen Dienst eingeführt, der schon in der Schulzeit ansetzt. Und das ist ganz interessant, weil alle Schülerinnen und Schüler über den Dienst auch verpflichtend informiert werden. Das heißt, da hat man schon mal einen ganz guten Punkt, um irgendwie alle gut zu erreichen. Der heißt Service National Universel und ist auch mit einem ganz konkreten Grund eingeführt worden. Und zwar war das damals 2017 Wahlkampfversprechen von Macron als Antwort auf die Unruhen, auf die Terroranschläge und auf das Gefühl der Franzosen, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Das heißt, sollte mit diesem neuen Dienst tatsächlich ein Moment des Zusammenhalts geschaffen werden. Und geht es vor allem darum, Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Landesteilen und gesellschaftlichen Schichten zusammenzubringen. Das ist ein sehr kurzer Dienst. Also die 15- bis 17-Jährigen gehen 2 Wochen in so eine Art Camp oder Schullandheim, in dem sie einfach Menschen begegnen, denen sie im Alltag nicht begegnen. Da gucken die wirklich, dass Jugendlichen in einem Departement eingesetzt werden, das nicht ihr Heimatdepartement ist, dass es eine gute Durchmischung gibt von Jugendlichen aus unterschiedlichen Schularten, unterschiedlichen Elternhäusern und so weiter. Das heißt, da ist sehr viel Logistik dahinter. Und in den 2 Wochen erleben die dann gemeinsam, ja, es ist so eine Mischung aus einem Pfadfinderlager mit wirklich Fahnenappell und Morgensport und auch inhaltlichen Aspekten, sogenannten Ateliers, die die Jugendlichen dann auch nach Interessen besuchen können und die sich um so aktuelle Themen auch wie Cybermobbing oder so drehen. Und im Anschluss können dann noch 2 Wochen freiwilliges Engagement vor Ort geleistet werden. Das kann entweder am Stück oder punktuell über Wochentage verteilt passieren. Also insgesamt, wie gesagt, ein sehr kurzer Dienst. Mhm. Und also die Einführung ist halt ziemlich genau mit der Corona-Pandemie zusammengefallen. Deswegen sind die Zahlen momentan noch nicht so hoch, wie erhofft.
Ja.
Es war auch immer mal in der Debatte, den Dienst verpflichtend einzuführen. Es ist momentan wieder so ein Stück aus dem Fokus gerückt, weil es dafür auch keine politischen Mehrheiten gäbe und dafür auch noch eine Verfassungsänderung nötig wäre, für die es eben momentan auch gar keine Mehrheit gibt. Mhm. Und Frankreich sagt auch, der Dienst ist immer noch in so einer Art Aufbau- und Probephase, soll schon auch eben erweitert werden, aber wie es da weitergeht, ob das dann am Ende Pflichtmodell wird oder nicht, muss man auch sehen. Die wirklich ersten belastbaren, in begleitenden Evaluierungen, die erscheinen jetzt dann so im Laufe des Jahres vermutlich und finde ich aber auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Frankreich sagt, Mensch, wir starten immer einen Piloten, wir gucken mal, wie es anläuft, wir lassen es wissenschaftlich begleiten und evaluieren. Mhm. Und entscheiden dann eben so Schritt für Schritt, wird es dann verpflichtend oder nicht, wie müssen wir vielleicht nachsteuern und das Modell anpassen.
Ja, sehr spannend. Also wusste ich auch gar nicht, dass es diese Form des Freiwilligendienstes oder des Gesellschaftsdienstes gibt. Super spannende Idee. Also könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber da steckt ja auch so eine gewisse Idee dahinter, was so ein Gesellschaftsdienst leisten soll. Also der soll integrieren, der soll die Jugendlichen rausholen aus ihrem Alltag, in ein neues Umfeld packen und möglichst auch viele verschiedene Milieus, Altersgenossen, aber aus unterschiedlichen Gegenden auch, dass man die kennenlernen kann. Das heißt, da ist ein integratives Moment, das man sich erhofft durch diesen Gesellschaftsdienst. Jetzt drehe ich tatsächlich nochmal den Bogen zurück zu Ihrer Dissertation. Von der Bundeswehr oder von einer Wehrpflicht erwartet man oder erhofft man sich ja das auch oft. Das taucht auch immer wieder auf in der Debatte, dass eine Wehrpflicht, die alle Menschen aus allen sozialen Schichten zusammenbringt, in eine Uniform packt, also erstmal äußerlich auch gleich macht, dass sie das zusammenbringt und zusammenführt, integriert. Haben Sie das denn auch feststellen können bei Ihrer Dissertation, dass das wirklich auch funktioniert oder haben Sie das gar nicht untersucht?
Also die Frage stand jetzt nicht so im Fokus, aber ich habe natürlich auch viel Literatur links und rechts gelesen und dieses integrierende Moment, dass der Wehrpflicht nachgesagt wird, das wird tatsächlich schon auch, also das kann man auch immer wieder nachweisen, aber da spielen eben viele Aspekte mit rein. Also gerade die Grundausbildung ist da so das Moment, das immer rausgegriffen wird. Und da kommt eben einiges zusammen, dass die jungen Soldatinnen und Soldaten in der Zeit ja auch eigentlich immer in den Kasernengebäuden leben, sich Mehrbettzimmer teilen und so weiter. Also sind die Voraussetzungen schon nochmal andere als die, die wir zum Beispiel heutzutage in einem FSJ oder in einem BFD vorfinden, wo die Jugendlichen ja meistens dann auch noch zu Hause wohnen. Ja. Und jetzt nicht so eng in eine neue Gemeinschaft, geworfen werden. Und dieser Integrations- und Durchmischungseffekt in der Wehrpflicht war natürlich zu den Zeitpunkten maximal groß, als ein sehr großer Teil der Bevölkerung auch wirklich Wehrdienst geleistet hat. In den Momenten, als dann ohnehin es relativ einfach war, befreit zu werden und auch das Angebot an Einsatzstellen im Zivildienst größer wurde, hat sich das natürlich auch schon stark ausdifferenziert. Und je nach Interessenslage, auch nach politischer Einstellung, waren bestimmte Milieus oder gesellschaftliche Schichten eigentlich auch in dem Wehrdienst nicht mehr vertreten.
Okay.
Und andersrum haben wir auch jetzt an bestimmten Einsatzstellen im FÖJ zum Beispiel, ich nehme immer so sehr plakativ dieses Beispiel derjenigen, die dann in den Naturschutzgebieten auf den Nordseeinseln Vögel zählen. Das ist in der Regel schon auch ein sehr ähnlicher Schlag von Jugendlichen.
Ja. Okay. Letzte Frage, wenn Sie der Politik jetzt einen ersten Schritt weisen müssten, um sozusagen das, was Sie in Ihrer Studie erarbeitet haben, als, sage ich erstmal, das Idealmodell, um darauf hinzuarbeiten. Also was müsste sich denn jetzt an dem aktuellen System der Freiwilligendienste und der Freiwilligen Wehrdienste ändern, um sie besser zu machen, um sie jetzt schon besser zu machen als ersten Schritt hin zu einem, sage ich jetzt mal, wirkungsvollen Dienst, wie Sie das anfangs beschrieben haben?
Also da würde ich tatsächlich sagen, so unser aller Anliegen sollte es sein, noch mehr junge Leute in solche Dienstformate zu bekommen, zumal wir aus Studien wissen, dass die Bereitschaft unter jungen Menschen groß ist, sich in so einem Format einzubringen. Und bei vielen scheitert es schlichtweg daran, dass sie zu wenig Informationen dazu haben. Das ist eine Baustelle, die wir definitiv haben in Deutschland und die wir dringend angehen sollten. Und die zweite ganz essentielle Baustelle sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir momentan vor allem in den zivilen Diensten haben, die von der Finanzierung so ausgestattet sind, dass man es momentan eigentlich so zusammenfassen muss, dass ich mir auch als Jugendlicher solch einen Dienst leisten können muss. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass es auch für alle, egal aus welchen finanziellen Hintergründen sie kommen, machbar ist, so einen Dienst zu leisten, wenn sie die Motivation dazu haben und für sich diesen Weg gehen wollen. Das, glaube ich, wären erstmal so die zwei ganz zentralen Punkte.
Frau Dr. Haas, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und mal gucken, vielleicht haben Sie irgendwann die Chance, vielleicht dann Ihre Habilitationsschrift genau in den nächsten Wandel wieder zu gehen, dass sie dann untersuchen, wie sich ein Pflichtdienst vielleicht verändert hat oder was ganz anderes. Wir sind sehr gespannt. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie die Studie vorgestellt haben und wir werden das weiter beobachten. Herzlichen Dank.
Gerne.
Dr. Rabea Haas zum Thema Gesellschaftsjahr und der Debatte über ein verpflichtendes oder eben nicht verpflichtendes Jahr von jungen Leuten für unsere Gesellschaft. Und Michael, wir haben ein ganz anderes Thema im Juli, denn wir geben ja einmal im Monat das sogenannte Social Media Briefing raus. Das heißt, wir von der Unionsstiftung gucken uns an, was machen die Politiker, was machen die Parteien, was machen aber auch die Ministerien auf den verschiedensten Social Media Kanälen. Und das haben wir uns jetzt schon mittlerweile ja über 2 Jahre gucken wir uns das an. Und letztes Jahr haben wir zum ersten Mal einen Preis verliehen für richtig gute Social-Media-Arbeit und den gibt es dieses Jahr wieder. Michael, wann gibt es denn den Social-Media-Briefing-Award und wofür genau wird der vergeben?
Ja, also am 13. Juli verleihen wir den um 18 Uhr bei uns im Haus der Unionsstiftung. Also wer vorbeikommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Und wir wollen einfach, dass Politik auch sichtbar wird in den sozialen Netzwerken, weil es ist halt wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was die Politikerinnen, was die Politiker machen, was auch im Rathaus passiert, was in den Ministerien passiert. Also dass Dinge auch kommuniziert werden. Davon lebt ja auch unsere Demokratie. Und wer sich da hervorgetan hat und besonders gute Arbeit macht, den zeichnen wir aus. Und das ist dann am 13. Juli um 18 Uhr bei uns im Haus der Unionsstiftung der Fall. Also es wird eine richtige Preisverleihung geben mit Jury, mit roten Teppich und allem, was dazugehört. Also kommt gerne vorbei ins Haus der Unionsstiftung.
Genau, und damit das Ganze auch objektiv ist und nicht wir irgendjemanden rauswählen, den wir gut finden, haben wir auch eine Jury dafür engagiert, also wirklich unabhängige Leute, die auch selbst auf Social Media aktiv sind und sich auskennen, die haben die Preisträger herausgesucht oder suchen sie raus und denen wird dann ein echter Award verliehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und die Unionsstiftung ist natürlich selbst auch auf Social Media unterwegs. Ihr könnt ja mal gucken, wie wir uns dort schlagen. Guckt gerne vorbei. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und, habe ich was vergessen? Auf YouTube sind wir auch noch. Wenn das zählt, sind wir da auch. Findet ihr alles in unseren Shownotes. Also klickt euch da durch und kommt am 13. Juli vorbei und schaut an, wer im Saarland letztes Jahr richtig gute Social Media Arbeit gemacht hat und was man sich von denen vielleicht abgucken kann. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.